SWR 2 aktuell.
Und darum geht es bis 6:30. Bei einem Hubschrauberabsturz bei Kiew sterben der ukrainische Innenminister und weitere hochrangige Passagiere. Das EU-Parlament fordert Bundeskanzler Scholz auf, Leopard-Panzer in die Ukraine zu schicken. Und nach den langwierigen Personalquerelen hat die CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag einen neuen Fraktionschef. Wer ist Gordon Schnieder? Das ist ebenfalls eine Frage, die wir in dieser Sendung beantworten wollen. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Ein Hubschrauberabsturz trifft die ukrainische Regierungsspitze empfindlich. Bei dem Unglück in der Nähe von Kiew kam der ukrainische Innenminister Nonastirsky ums Leben. Nach neuesten Angaben wurden insgesamt 14 Menschen getötet. Unter den Toten war auch sein Stellvertreter, ein Staatssekretär und 3 Kinder. Noch ist nicht klar, ob der Absturz ein Unfall oder eine Folge von Kriegshandlungen war. Den neuesten Stand hat Rebecca Barth.
Dutzende Rettungskräfte sind an der Absturzstelle im Einsatz. Anwohner versammeln sich am Wohnquartier und legen Blumen nieder. Die Menschen im Kiewer Vorort Provary stehen unter Schock. Rentnerin Nina wollte am Morgen gerade ihre Enkeltochter zur Schule bringen, als der Helikopter des Innenministers über dem Kindergarten des Wohnviertels abstürzte. 500 Meter von uns ist er abgestürzt. Ein großes Feuer und dichter Rauch sind über dem gesamten Gebäude aufgestiegen. Die Eltern begannen zu rennen, die einen zum Kindergarten, die anderen weg vom Kindergarten. Dann haben sie die Kinder über den Zaun herausgereicht. Präsident Zelensky sprach von einer schrecklichen Tragödie. Mögen alle, deren Leben an diesem schwarzen Morgen genommen wurde, in Frieden ruhen, schrieb Zelensky auf seinem Telegram-Kanal. Der Hubschrauber mit dem ukrainischen Innenminister Denis Monastirsky und seinem Team soll auf dem Weg an die Front gewesen sein. Anwohner berichten, einen Feuerschweif gesehen zu haben. Und auch Rentnerin Nina meint, die Schuldigen für die Katastrophe bereits gefunden zu haben. Das sind unsere Feinde, diese russischen Bastarde. Sie sind Unmenschen. Sie sind schuld daran. Damit drückt Nina aus, was viele in der Ukraine denken. Hinweise auf einen gezielten Abschuss des Helikopters gibt es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat Ermittlungen aufgenommen. Neben Sabotage werden auch mögliche technische Fehler oder menschliches Versagen untersucht. Auch Polizeichef Andriy Nebitov will nicht über die Absturzgründe spekulieren. Es ist noch zu früh, um Gründe zu nennen. Ich kann Ihnen sagen, dass es eine umfangreiche Untersuchung geben wird, um alle Umstände zu ermitteln. Wir wissen, dass der Hubschrauber lange Zeit in niedriger Höhe geflogen ist. Augenzeugen sollen sich bitte an die örtliche Polizei wenden. Wir werden auf jeden Fall zu Ihnen kommen und alles aufschreiben, was Sie gesehen haben. Dies ist sehr wichtig für eine objektive und umfassende Untersuchung. Am Nachmittag meldet der Katastrophendienst den Abschluss der Bergungsarbeiten. Demnach seien insgesamt 14 Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen. Die Zahlen sind zwischenzeitlich korrigiert worden. Arzt Volodymyr Andrejec kümmert sich um die Verletzten. Heute hat sich in Provary eine Tragödie ereignet. Wir haben 23 Menschen in das Krankenhaus eingeliefert. 13 von ihnen sind Erwachsene, 10 sind Kinder. Die Mehrzahl der Patienten hat Brandverletzungen. Alle Patienten wurden stabilisiert und 10 Personen wurden in ein Verbrennungszentrum in Kiew verlegt. Der Tod des Innenministers sowie seines Stellvertreters ist für die Ukraine ein schmerzhafter Verlust in Kriegszeiten. Noch am Nachmittag ernannte die Regierung den Chef der Nationalpolizei zum Interimsminister.
Bei einem Hubschrauberabsturz bei Kiew sind der ukrainische Innenminister und 13 weitere Menschen ums Leben gekommen, unter den Opfern auch Kinder. Der Bericht war das von Rebecca Barth. Bundeskanzler Scholz hat sich bestürzt über den Hubschrauberabsturz gezeigt. Er zeige erneut den, Zitat, immensen Tribut, den die Ukraine in diesem Krieg zahle, schrieb Scholz auf Twitter. Er selbst ist heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu Gast, wo es natürlich schwerpunktmäßig um die Folgen des Ukraine-Kriegs geht, aber nicht nur, berichtet unsere Reporterin Katrin Hondl.
Der deutsche Bundeskanzler nutzte das Forum in Davos in erster Linie, um für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu werben. Die Erwartungen, die beim Weltwirtschaftsforum vor allem seitens der Ukraine und von osteuropäischen Vertretern in Richtung Berlin immer lauter geworden waren, wurden enttäuscht. Die von vielen erhoffte Ankündigung deutscher Lieferungen von Leopard 2 Kampfpanzern an die Ukraine gab es nicht. Stattdessen betonte Scholz einmal mehr, Deutschland liefere der Ukraine bereits in enger Abstimmung mit seinen Partnern kontinuierlich große Mengen an Waffen.
We are continuously supplying Ukraine with large quantities of arms in close consultation with our partners.
Der Bundeskanzler versicherte auch, Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, so lange wie nötig.
We will continue to support Ukraine for as long as necessary.
Das Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos hat das Motto Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Im Anschluss an seine Rede sagte Scholz, Deutschlands Rolle sehe er darin, darauf hinzuwirken, dass eine gute Zusammenarbeit weltweit funktioniere, zwischen Ländern aller Kontinente sowie Westeuropa und Nordamerika. Konkret kündigte Scholz an, dass er sich dafür einsetzen werde, dass die EU Freihandelsabkommen mit Indien, den südamerikanischen Mercosur-Staaten und Indonesien abschließt. Der längste Teil der 23-minütigen Rede des deutschen Bundeskanzlers aber beschäftigte sich mit Deutschland, das Scholz als krisenresistent beschrieb. Mit einer trotz aller Widrigkeiten stabilen Industrieproduktion, Beschäftigung auf Rekordniveau, Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Der Bundeskanzler sprach von einer neuen German Speed, einer neuen deutschen Geschwindigkeit als Maßstab. Und auch eine explizite Einladung an Fachkräfte überbrachte Scholz in Davos.
Those who want to roll up their sleeves are welcome in Germany.
Wer die Ärmel hochkrempeln will, sei in Deutschland willkommen, so der deutsche Bundeskanzler. Das ist unsere Botschaft.
That is our message.
Auf die vielen globalen Krisen, die beim Weltwirtschaftsforum im Mittelpunkt stehen und über die UN-Generalsekretär Guterres am Vormittag in Davos sagte, sie türmten sich auf wie Autos bei einem Massencrash, schien der deutsche Kanzler vor allem eine Antwort zu haben: Deutschland.
Don't look any further. Come to us, to Germany and to Europe.
Suchen Sie nicht weiter, sagte er am Ende seiner Rede. Kommen Sie zu uns, nach Deutschland und nach Europa.
Bundeskanzler Scholz macht Werbung für Deutschland, heute zu Gast beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Bericht war das von Katrin Hondl. Und obwohl alle auf klare Worte gewartet hatten, die Hängepartie um die Kampfpanzer für die Ukraine, die geht weiter. Den Auftritt des Bundeskanzlers vor dem Weltwirtschaftsforum kommentiert Ralf Geißler.
Die Erwartungen an den Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz in Davos waren hoch. Immerhin haben hier auf dem Weltwirtschaftsforum gleich mehrere Staaten mehr Waffen für die Ukraine gefordert. Polens Präsident Duda hat Deutschland sogar direkt angesprochen. Sein Land würde Leopard 2 Panzer liefern, was denn das Herstellerland dieser Panzer dazu sage. Doch Olaf Scholz kam, stellte sich hinters Rednerpult und hatte nicht viel mehr auf dem Zettel stehen als Eigenlob. Er pries Deutschlands Energiewende, sprach über neue Flüssiggasterminals, volle Speicher und lobte sich für das Tempo, mit der seine Regierung die Dinge voranbringe. Er habe dafür sogar einen neuen Begriff gefunden, sagte Scholz, die Deutschlandgeschwindigkeit. Nun ist Marketing in eigener Sache nichts Verwerfliches, aber auf einer Konferenz, in der die großen Krisen der Welt diskutiert werden, ist es zu wenig. Erst auf Nachfrage aus dem Saal kam Scholz überhaupt detaillierter auf aktuelle Waffenlieferungen für die Ukraine zu sprechen, zählte aber auch da nur auf, was Deutschland bereits tue. Wenige Stunden vor Scholz Auftritt hatte UNO-Generalsekretär Guterres Politikern und Unternehmern in Davos eine Standpauke gehalten. Die Welt stünde im Auge eines Hurrikans der höchsten Kategorie. Viele Krisen kämen zusammen. Der Ukraine-Krieg, die Inflation, die Klimakatastrophe, der Umstieg auf erneuerbare Energien passiere zu langsam. Alle müssten sich mehr anstrengen. Doch auch darauf ging Scholz nicht ein, sondern pries nur den Windparkausbau. Seine Rede beendete er mit der Bemerkung, dass man in Deutschland nachhaltig und renditestark in die Zukunft investieren könne. Wer das wolle, müsse nun nicht weitersuchen. Kommen Sie nach Deutschland, rief Scholz dem erstaunten Publikum zu. Hier in Davos hat der Chef der deutschen Wirtschaftsförderung gesprochen, aber nicht der deutsche Kanzler.
kommentiert Ralf Geißler. Der Bundeskanzler bekommt aber auch Druck von anderer Seite, denn auch das EU-Parlament hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Scholz hatte bislang argumentiert, dass es hier keinen deutschen Alleingang geben dürfe. Inzwischen wollen allerdings mehrere Länder die Panzer an die Ukraine liefern. Das Problem nur, dafür brauchen sie die Genehmigung des Herstellerlandes Deutschland. Aus Straßburg berichtet Helga Schmidt.
Der Vorstoß stammt von einem grünen Politiker, Reinhard Bütikofer. Bütikofer stellt sich mit der Erklärung gegen den Bundeskanzler und konnte für seinen Vorstoß im Europäischen Parlament in Straßburg eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten hinter sich versammeln. In dem verabschiedeten Antrag wird Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich aufgefordert, Lieferungen von Leopard-Panzern an die Ukraine zu ermöglichen. Scholz wird auch empfohlen, diejenigen EU-Länder, die Panzer liefern wollen, in einem Konsortium zusammenzuführen und, so wörtlich, die Panzer ohne weitere Verzögerung in das Kriegsgebiet zu bringen. Politisch hat die Resolution keinerlei bindende Wirkung. Trotzdem sorgt die Initiative für Aufsehen. Denn dass ein Regierungschef persönlich in einem Antrag des Parlaments zu etwas aufgefordert wird, das gilt als ungewöhnlich. Auch erfahrene Abgeordnete konnten sich an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Ungewöhnlich auch, dass die Initiative von einem Politiker der Grünen kam. Sie sind Mitglied der Berliner Regierungskoalition. Bemerkenswert sei das, heißt es in den Reihen der Konservativen. Den Antrag hätten wir nicht besser formulieren können, sagte ein CDU-Abgeordneter in Straßburg.
Das EU-Parlament hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Der Bericht war das von Helga Schmidt. Verzerrte Bildungschancen, schlechte Standards beim Lesen und Rechnen, Lehrermangel und viele Schülerinnen und Schüler, die kaum Deutsch können. Das Schulsystem in Deutschland steht gerade sehr unter Druck. Der Fachkräftemangel stellt für deutsche Schulen derzeit die größte Herausforderung dar. Das steht im aktuellen Schulbarometer und war heute auch Thema im Bundestag. Stichwort nationaler Bildungsbericht. Wie gut funktionieren unsere Schulen? Darüber habe ich im SWR-Tagesgespräch mit dem OECD-Bildungsdirektor und Leiter der Schulvergleichsstudie PISA, Andreas Schleicher, gesprochen. Herr Schleicher, wie stehen die deutschen Schulen Ihrer Ansicht nach derzeit da?
Also die letzten PISA-Resultate liegen ja schon ein Weilchen zurück, aber man kann ganz klar sehen, dass Deutschland die Reformdynamik, die wir zu Anfang der 2000er Jahre gesehen haben, verloren hat. Und ich denke, da steht das Schulsystem heute vor großen Herausforderungen.
Sie haben neulich einen interessanten Vergleich gewagt. Deutsche Schulen ähneln oft einem Fastfood-Restaurant. Was meinen Sie damit?
Ja, ich glaube, es wird zu viel in standardisierten Formeln unterrichtet und zu wenig darauf geachtet, wie unterschiedliche Schüler unterschiedlich lernen. Da haben Lehrkräfte oft sehr wenig Möglichkeiten, im Grunde früh zu diagnostizieren und dann auch individuell auf die jungen Menschen einzugehen. Und das macht heute ein gutes Bildungssystem, gutes Schulsystem aus. Das geht in vielen Ländern auch mit relativ großen Klassen. Das ist das Interessante.
Das wäre die Frage gewesen, ob es an der Klassengröße liegt, aber offenbar nicht.
Nein, man muss sogar sagen, die Betreuungsverhältnisse sind in Deutschland im Grunde relativ günstig. Auch die Lehrergehälter sind sehr gut. Also das sind nicht die Rahmengrößen, an denen man arbeiten muss, sondern einfach, dass das Unterrichtsgeschehen vielfältiger wird, dass man weniger darauf setzt, dass Schüler im Grunde nur Fachwissen, Fertigwissen reproduzieren und mehr darauf setzt, dass junge Menschen interessante Lernerfahrungen machen, auch ihr Lernen anwenden. Man muss sagen, im berufsbildenden System steht Deutschland sehr stark da. Da lernen junge Menschen mit realen Problemen zu arbeiten, im Arbeitsalltag im Grunde sich zu integrieren. Aber davon ist die Schule sehr, sehr weit weg.
Das heißt, Sie verlangen eine Reform der Lehrpläne?
Die Lehrpläne sind immer der Anfang. Ich denke aber, da ist eher wichtig, dass man weniger Stoff in größerer Tiefe vermittelt. Die deutschen Lehrpläne sind immer noch sehr überfrachtet. Da wird sehr viel Stoff oft nur oberflächlich verarbeitet. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es geht um die Reproduktion dieses Wissens, weniger um die kreative Anwendung. Also es ist nicht nur die Frage der Lehrpläne, sondern auch der Unterrichts- und Lernform, die mehr experientiell sein sollten, auch mehr kollaborativ, dass Schüler im Team gemeinsam an der Lösung von Problemen arbeiten. Und das macht uns heute stärker. Die Welt belohnt uns nicht mehr einfach nur für das, was wir wissen, Google weiß alles, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können.
Im letzten Jahr hat sich die Situation dadurch verschärft, dass viele ukrainische Kinder, die kein Deutsch kennen, hier Schulen besuchen. Es fehlt an Lehrkräften und Fachpersonal. Das Problem ist so schnell nicht zu beheben. Dafür kann aber keiner was, oder?
Klar, also das Bildungssystem steht vor vielen Herausforderungen. Migration ist sicherlich ein, auch die Flüchtlinge, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, die große, wirklich große Herausforderung ist, dass die Dinge, die man einfach unterrichten kann, sich heute eben auch leicht digitalisieren lassen. Also das steht ja dahinter und diesen Herausforderungen wie Flüchtlingen, da müssen viele Bildungssysteme heute mit umgehen. Da kann man vielleicht auch besser noch auf die Fachkräfte aus der Ukraine selber zurückgreifen. Unter den Flüchtlingen gibt es ja auch sehr viele qualifizierte Fachkräfte. Also ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen kreativer, offener sein, Lernumgebungen zu schaffen, die dann eben auch Ressourcen in der Gesellschaft besser mobilisieren.
Also kreativer, Stichwort Digitalisierung ist gefallen. Lehrermangel gibt es trotzdem für Quereinsteiger. Ist es jetzt einfacher geworden, den Lehrerberuf aufzunehmen? Was muss sich denn noch ändern?
Also das Thema Quereinsteiger, ich glaube, man sollte heute mehr darauf achten, was können Menschen und weniger darauf, welche formale Bildung sie hinter sich haben. Also ich finde das schon gut, dass man Quereinsteigern die Möglichkeiten gibt, aber letztendlich ist der Lehrberuf in Deutschland zwar finanziell attraktiv, aber intellektuell nicht besonders attraktiv. Also wenn man mehr Menschen gewinnen möchte, dann muss man diesen Menschen auch interessantere, attraktive Karrierechancen bieten, mehr Arbeit im Team, auch selber mehr gestalten im Bildungssystem tätig zu werden. Auch da muss man sagen, Lehrkräfte in Deutschland stehen oft im Klassenzimmer mit der Vermittlung von Wissen, sind aber weniger als jetzt in den Spitzenstaaten an der Entwicklung, Konzeption des Bildungssystems beteiligt. Und das macht diesen Job eigentlich interessant. Am Finanziellen, denke ich, liegt das in Deutschland nicht.
Aber die Fakten liegen auf dem Tisch. Sie und andere Experten haben entsprechende Empfehlungen. Was hindert denn uns oder die Politik daran?
Das ist immer eine schwierige Frage. Also es ist immer leicht, im Grunde Empfehlungen abzugeben und schwer, diese Empfehlungen dann im Alltag auch umzusetzen. Aber was man durchaus machen kann, ist, dass man einfach mehr Freiraum vor Ort schafft, dass Schulen, auch Lehrkräfte mehr Verantwortung, mehr Freiraum bekommen, um ihre Lernumgebung, die Organisation selber in die Hand zu nehmen. Ich denke, das kann die Politik wirklich leisten, denn dann kann man der Kreativität, die es gibt, der Energie, den positiven Ideen irgendwo auch mehr Raum geben. Mal im Vergleich, in den Niederlanden zum Beispiel werden 9 von 10 Entscheidungen vor Ort in den Schulen getroffen. Da sind alle dran beteiligt. In Deutschland sind es 17%. Also diese Diskrepanz zeigt das schon sehr deutlich.
Das heißt, wir brauchen auch mutigere Direktorinnen und Direktoren.
Absolut, also da fängt das an. Aber auch, dass Direktorinnen und Direktoren nicht nur Verwaltungsleitung sind in der Schule, sondern sich auch wirklich in die pädagogische Leitung einmischen. Personalentwicklung, Leute im Team zusammenbringen, das macht ihren eigenen Job interessanter und das macht letztendlich eine gute Schule aus.
Die Probleme im Schulsystem waren heute Thema im Bundestag, Stichwort nationaler Bildungsbericht. Darüber habe ich im SWR2-Tagesgespräch vor der Sendung mit dem OECD-Bildungsdirektor und Leiter der Schulvergleichsstudie PISA, Andreas Schleicher, gesprochen. Sie entschuldigen die schlechte Tonqualität. SWR aktuell, 18.22 Uhr. Die Frage nach dem Fraktionsvorsitz der rheinland-pfälzischen CDU ist entschieden, nachdem der bisherige Fraktionschef Baldauf seinen Rückzug bekannt gegeben hatte. Eine Findungskommission innerhalb der Fraktion hat sich auf den 47-jährigen Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Gordon Schnieder geeinigt. Er soll am 22. März gewählt werden. Matthias Zahn in unserer Redaktion Landespolitik. Für alle außerhalb von Rheinland-Pfalz, wer ist Gordon Schnieder?
Gordon Schnieder kommt aus der Vulkaneifel. Er hat dort lange auch Kommunalpolitik gemacht und sitzt seit 2016 im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Er ist dort bisher stellvertretender CDU-Fraktionschef und gilt auch als ein enger Vertrauter von Christian Baldauf, dem scheidenden Fraktionsvorsitzenden. Schnieder gehörte allerdings auch zu den 4 Abgeordneten, die Baldauf kurz vor Weihnachten bei einem Frühstück unmissverständlich klargemacht haben sollen, dass es so nicht weitergehe, dass er angeblich keine Mehrheit mehr in der Fraktion habe. Also da war irgendetwas und Gordon Schnieder war da heute spürbar um Einigkeit bemüht. Er hat sich in seinem Statement vor der Presse zuallererst an Baldauf gewandt und gesagt, man sei ein Team und bleibe ein Team.
Wie ist denn Schnieder innerhalb der Landes-CDU politisch zu verorten?
Als einer, der noch was werden will, mit 47 ist er noch vergleichsweise jung. Schnieder ist ja auch Generalsekretär der Landes-CDU hier in Rheinland-Pfalz und er gilt als durch und durch Konservativer, auch als einer, der gut reden kann, der auch zuspitzen kann, was als künftiger Oppositionsführer im Landtag aber natürlich auch von ihm erwartet wird.
Es hat ja ein bisschen gedauert, eine Nachfolge für Baldauf zu finden. Schnieder wurde ja durch eine Findungskommission ermittelt. Gibt es denn auch Kritik an dieser Entscheidung?
Intern in der CDU-Fraktion nicht. Die Fraktion ist dem Vorschlag der Kommission heute gefolgt, hieß es am Nachmittag. Das mit dieser Findungskommission war im Endeffekt der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Fraktion vor einer Woche einigen konnte. Und das muss man sagen, die hat jetzt doch recht schnell geliefert. Man war sich ganz offensichtlich in der CDU-Fraktion trotz aller Zerstrittenheit einig, dass man diese Personalie jetzt dringend vor den Landtagssitzungen kommende Woche abräumen muss, um wenigstens etwas weniger Angriffsfläche zu bieten. Denn die politische Konkurrenz wird sich das sicher nicht entgehen lassen, dann in den Landtagssitzungen die CDU als führungslos und orientierungslos vorzuführen. Und in den Landtagssitzungen jetzt im Januar und im März ist es eben auch so, dass es wie eine Hängepartie wirkt. Also Christian Baldauf wird quasi als demontierter Fraktionsvorsitzender auftreten und Schnieder als der künftige Fraktionschef muss noch in der zweiten Reihe bleiben bis April. Und er ist ja auch noch nicht mal offiziell gewählt.
Gordon Schnieder übernimmt eine CDU-Fraktion, Sie haben es eben schon angedeutet, die durch den Streit um die Personalie Baldauf geschwächt ist. Was muss er denn jetzt machen, um die Fraktion wieder auf Linie zu bringen?
Zuallererst muss er wieder für Vertrauen sorgen in der Fraktion. Ob er das schaffen kann, ist wirklich schwer zu sagen. Die Gräben in der CDU-Landtagsfraktion sind, was man hört, tatsächlich sehr, sehr tief. Da soll es Abgeordnete geben, die nicht mehr miteinander sprechen, die sich noch nicht mal mehr die Hand geben. Schnieder selbst hat heute gesagt, er wolle die Enden jetzt wieder zusammenbinden. Man wird sehen, wie ihm das gelingt. Und der erste große Test ist dann natürlich die Wahl zum Fraktionschef am 22. März. Falls Schnieders Wahlergebnis da schlecht ausfallen sollte, wären die Negativschlagzeilen von der zerstrittenen CDU ganz schnell zurück.
Die Frage nach dem Fraktionsvorsitz der rheinland-pfälzischen CDU ist entschieden. Der Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Gordon Schnieder soll neuer Fraktionschef im Mainzer Landtag werden. Informationen waren das von Matthias Zahn aus unserer Redaktion Landespolitik. Aus Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg. Die Landwirtschaft dort beklagt zunehmend Schäden durch Krähen auf den Feldern. Sie haben richtig gehört, diese Vögel können große Schäden anrichten, insbesondere in trockenen und heißen Sommern, von denen es immer mehr gibt. Auf Dauer könnten sich Gemüsebauern die hohen Verluste nicht leisten, heißt es vom Landesbauernverband. Das Thema hat inzwischen auch die Politik erreicht. Im baden-württembergischen Landtag hat sich heute der Agrarausschuss mit den Krähenschäden in Baden-Württemberg befasst. Mehr dazu von Knut Bauer.
Gemüsebauer Rainer Reuß steht vor einem seiner Felder in Ötheim im Kreis Heilbronn. Im Sommer, als es extrem trocken war, haben sich Saatkrähen auf das bewässerte Feld mit frisch gesätem Eissalat gestürzt und es abgeräumt, wie es der Landwirt nennt.
Abgeräumt in dem Sinn, weil es feucht ist und oft unter den Salatpflanzen Würmer sind, picken sie den Salat heraus und fressen den Wurm.
Der Schaden sei immens gewesen, sagt der Landwirt. Er beziffert die Verluste auf mehrere 10.000 Euro.
Auf Dauer können wir das uns nicht leisten. Das tut schon sehr weh.
Salat, Getreide, Obst und vor allem Mais werden von den Krähen heimgesucht, sagt Dominik Moczejewski vom Landesbauernverband Baden-Württemberg. Das Problem habe sich in den letzten Jahren durch die anhaltende Trockenheit im Sommer verschärft. Außerdem ist das sogenannte Beizen inzwischen verboten.
Gerade im Mais zum Beispiel hatten wir lange Jahre die Möglichkeit, den Mais zu schützen mit dem Mesurol. Das ist eine Beize. Das ist seit dem Jahr 2020 in der EU nicht mehr erlaubt. Deswegen können die Landwirte ihr Saatgut nicht mehr so gut schützen.
In manchen Gebieten bauen Landwirte inzwischen keinen Mais mehr an, weil die Krähenschäden stark zugenommen haben. Der Landesbauernverband fordert daher, dass die geschützte Saatkrähe ebenso wie die Rabenkrähe bejagt werden darf.
Wenn klar wird, die Schäden treten auf, dann muss es zeitnah möglich sein, den Schaden zu beheben, indem eben dann die Tiere abgeschossen werden können.
Unterstützung bekommen die Landwirte von den Jägern. Klaus Lachenmeier vom Landesjagdverband wirbt für die sogenannte Vergrämung.
Das heißt, wir schießen jetzt nicht zahlenmäßig so viele Krähen ab wie möglich, sondern wir schießen gezielt an den Schadenstellen einzelne Krähen ab und verscheuchen damit die anderen.
Diese Vergrämung ist in Einzelfällen erlaubt, allerdings nur, wenn die Landwirte vorher einen Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde stellen, was aber in den wenigsten Fällen funktioniert.
Geht meistens aber auch leider schief in der aktuellen Verwaltungspraxis. Deswegen sollte man das praxisorientiert diskutiert, ändern und möglichst auch landesweit einheitlich gestalten und nicht in 44 Stadt- und Landkreisen Einzelregelungen erlassen.
Widerstand gegen jede Form der Bejagung kommt dagegen von den Vogelschützern. Der Ornithologe Oliver Harms warnt davor, die Krähen zum Abschuss freizugeben.
Nicht nur, dass die Krähen geschützt sind, sie waren bei uns in Baden-Württemberg ausgestorben. Eigentlich nur durch die Schutzbemühungen und durch die Unterschutzstellung dieser Arten ist es gelungen, dass die Krähen jetzt wirklich wieder zugenommen haben.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Politik. Jörg Ziegler vom Landwirtschaftsministerium verweist im Agrarausschuss des Baden-Württembergischen Landtags auf die geltenden Regelungen.
Wir vom Land Baden-Württemberg sehen die Möglichkeit, die man jetzt schon hat mit Vergrämungsabschüssen über einen großen Zeitraum des Jahres, bereits als vorhanden.
Nach einer Änderung der bisherigen Maßnahmen sieht es im Augenblick also nicht aus.
Die enormen Schäden durch Krähen waren heute Thema im Agrarausschuss des Baden-Württembergischen Landtags. Ein Bericht von Knut Bauer. Sie hören SWR 2 aktuell. Mein Name Gerhard Leitner.